Hallo, ihr Lieben.
Ja, hi und hallo.
Und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst.
und Mord.
Und heute?
Bist du wieder dran, liebe Charlie? Und ich gebe meinen Senf dazu.
Ja, sag doch noch mal Mord, Betty.
Mord.
Ja, also schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich präsentiere euch heute einen Halloween-Fall. Sehr gruselig. Und zwar gehen wir auch deshalb aus dem Ruhrgebiet raus. Und wir steigen jetzt in eine Zeitmaschine, gehen viele, viele Jahre zurück. Und zwar ins Jahr 1954 und ganz, ganz kurz ins Jahr 1923. Dort wird unsere Hauptfigur geboren, und zwar Christa, Tochter eines Handwerkers. Sie war hübsch, gepflegt, charmant, schon als Kind. Durch ihre blonden Haare und ihre Locken, mit denen sie später ja sämtliche Männer in den Bann ziehen konnte. Sie war aber vor allem auch eine Frohnatur und ging gerne in Tanzlokale, so nannte man es zumindest damals. Also da gab es nicht die Disco oder so, sondern Tanzlokale. Nach dem Krieg war sie eine der wenigen Jungfrauen, nicht irgendwie Trübsal blies, sondern eher die Aufmerksamkeit der Männer genoss und auf sich zog. Sie hat es ja sehr genossen, Zentrum der Aufmerksamkeit zu sein. Ja, so flirtete sie hin und her. Man muss ja auch sagen, 1954, Nachkriegszeit, da sind so viele, viele Männer im Krieg gefallen. Also jemanden kennenzulernen oder
Ja,
eine Familie zu
auf jeden
gründen,
Fall.
schätze ich mal, war nicht so einfach, Betty, oder was denkst du?
Nein, da kommt, glaube ich, also auf einen Mann 5 oder 6 Frauen im Prinzip. Also das sind kaum noch Männer übrig und viele sind auch schwer verletzt und ich glaube, das ist ja ganz schön schwierig. Und auch aus der Generation des Ersten Weltkriegs, also aus ihrer Elterngeneration, also ältere Männer, sind ja nun auch sehr viele gefallen oder sehr schwer beschädigt. Also fallen fast 2 Generationen Männer komplett aus.
Nicht so wirklich toll. Also wenn du in den Krieg ziehen musst oder sehr stark verwundet zurückkommst. Also, sie ist jetzt auf der Suche, einen Mann zu finden, um eine Familie zu gründen. Dann lernt sie Karl Lehmann kennen, Mechaniker.
Karl Lehmann, okay.
Er war Mechaniker. Sie beschreibt ihn als, naja, solide. Wirkliche Schönheit ist er nicht, auch sehr wortkarg und hatte schon damals Herzprobleme und war auch etwas gebrechlich. Aber das waren viele Männer zu der Zeit, die heirateten mitten im Krieg. Und er war ja vorher schon, wie sie sagte, solide und wortkarg. Aber als er zurückkam, war er überhaupt nicht mehr wie vorher. Er schlief nicht mehr und trank sehr viel. Christa war aber weiter lebenshungrig, klug und meistens von ihrem Mann und ihrem Eheleben gelangweilt. Ein Leben zwischen Küche und Wäsche und Pflicht. Es war für Christa zu wenig. Und dass er sie nicht mehr tanzen gehen lässt, das passt ihr übrigens auch überhaupt nicht. Also jetzt, wir wissen, sie ist 23 geboren. Sie sitzt jetzt im Oktober 1952 mit ihrem Ehemann am Küchentisch. Und hat die Nase voll. Sie kann nicht mit ihm rausgehen. Entweder ist er zu müde oder betrunken. Und Christa überlegt sich, wie kommt sie aus dieser Ehe raus? In den 50er Jahren sich scheiden zu lassen, ist ja eigentlich fast nicht möglich.
Nein, es ist fast nicht möglich. Erstmal gilt das Schuldprinzip und zum anderen sind, ja, Frauen, ist die Frage, wo gehen sie dann hin? Also es ist sehr, 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 sehr schwierig.
Karl sitzt am Küchentisch. Christa reicht ihm wie jeden Tag ein Glas Wein. Sie lächelt dabei, reicht ihm auch den Teller mit Essen. Aber was sie ihm jetzt hier so gibt, das ist nicht nur Liebe und ein Lächeln, sondern es ist ein Wein versehen mit E605, ein damals neuartig erschienenes Insektenpestizid. Durchsichtig, recht geruchlos. Er trinkt, hustet, greift sich an die Brust und am nächsten Morgen ist er tot.
Ist er nicht noch mal zum Arzt gegangen vorher?
Also vielleicht hätte Christa einen Arzt holen können und vielleicht hat er sie auch darum gebeten. Das hat sie aber nicht getan. Und es sieht ja auch so aus, als wäre er jetzt an Herzversagen gestorben. Rein theoretisch, oder? Was denkt ihr? Der Arzt kommt auch und der stellt dann auch den Totenschein aus. Man wusste ja jetzt, dass Karl vorher schon recht gebrechlich war und als er aus dem Krieg zurückkam, immer sehr viel trank. Und niemand stellt das jetzt so wirklich in Frage. Christa spielt die perfekte Witwe. Trauert, zittert, ist fassungslos. Jeder Nachbar kauft ihr die Show ab. Sie wird bemitleidet und nicht verdächtigt. Die Nachbarn bringen ihr Essen, kümmern sich um sie, schenken ihr Aufmerksamkeit. Und Christa genießt das. Das Leben könnte jetzt so einfach sein und Christa könnte in Frieden weiterleben. Aber so ganz...
Die Frage ist ja, wovon?
Ja, wovon? Wenige Monate später ist sie bei einem Bekannten, Albert. Albert kannte halt auch ihren Mann, sie auch. Und er hat dann immer mal wieder nach dem Tod des Mannes nach ihr geschaut. Wie es ihr so geht, was sie so macht. Wer weiß, vielleicht hat auch das eine zum anderen geführt. Aber plötzlich wird auch er ohne Erklärung krank.
Aber sie ist noch nicht mit ihm verheiratet.
Nee, die waren nur zusammen oder bekannt miteinander. Also hier steht in meinen Quellen steht ein Bekannter von Christa. Aber du konntest ja damals nicht, also damals gab es ja nicht solche Sachen wie, ja, Beziehung oder Freundschaft plus oder Affäre. Solche Sachen gab es ja gar nicht. Da hieß es ja nur Ehemann, Verlobter oder Bekannter oder Freund der Familie. Wieder war Christa die Letzte, die den Sterbenden lebend gesehen hat. Auch er ist angeblich an Herzversagen gestorben. Wenige Stunden, nachdem er bei Christa war. Auch hier kommt der Arzt, stellt den Totenschein aus. Niemand hinterfragt es. Gesehen davon war er ja auch nicht irgendwie ihr zweiter Mann oder so, sondern halt nur ein Bekannter. Erst im Jahre 1953 wird es dann komisch. War, hat unsere liebe Gifthexe jetzt eine sehr gute Freundin und auch, ja, eine quasi Ersatzmama. Und zwar geht es jetzt um Anneliese Ohl. Die ist beim Kaffeeklatsch mit der Christa Lehmann. Zusammen sitzen sie da und ja, sie isst eine Schachtel Pralinen und auf einmal wird ihr so ein bisschen schlecht. Und dann kommt die Freundin von Christa dazu und sagt, was ist denn hier los? Und dann sagt sie, ja, ich habe euch eine Schachtel Pralinen mitgebracht. Ich habe die mir gestern im Supermarkt geholt und die waren total lecker. Aber irgendwie ging es mir danach nicht so gut. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das jetzt hier auch der Fall. Und das frage ich mich an dieser Stelle, Betty, wenn ich Pralinen kaufe, von denen mir nicht gut ist, dann kaufe ich die nicht noch ein zweites Mal und sage, oh, Betty, du musst unbedingt diese Pralinen probieren.
Nein, ganz bestimmt nicht.
Nee, also, oder das würdest du andersrum ja auch nicht machen. Wenn du sagst, boah, da war irgendwas, jetzt ist mir flau im Magen, dann würdest du sagen, lass sie mal von dem Fischbrötchen oder was auch immer die Finger. Ja, so. Also, wie gesagt, die Freundin, die Anneliese Old, behandelt die Christa Lehmann wie ihre eigene Tochter. An jedem Nachmittag brachte Christa außerdem noch eine Flasche Likör mit und sagte auch, bevor sie die Pralinen verabreichte, ach, nur ein Schlückchen zum Aufwärmen. So, was jetzt genau wie wo vergiftet war, weiß ich nicht. Was ja auch ein gutes Ablenkungsvermögen war. Erst sagst du, ah, die Pralinen sind nicht gut und dann ist ja nicht so schlimm, nimm ruhig einen Schluck Likör. Nur wenige Minuten später sackt die Anneliese vom Stuhl. Sie spuckt, hat Krämpfe, Atemnot. Christa, das arme Opfer, schreit. Ruft den Arzt, aber leider zu spät. Man kann nichts mehr für sie tun. Bei ihr tippt man jetzt auf eine Art, ja, entweder Herzinfarkt oder Schlaganfall oder Unverträglichkeit, irgendeine Allergie, die unentdeckt geblieben ist. Mal in den 50ern ist das alles noch so ein bisschen ungenau. Da hattest du ja auch nicht die Mittel zur Verfügung wie heutzutage.
Nee, hatten die nicht, nee.
Aber der Gerichtsarzt wird im Ort, der Dr. Peter, etwas misstrauisch. Es sind doch zu viele Menschen, die im Umkreis von Christa Lehmann sind, die auf seinem Tisch landen, die mit ihr befreundet waren und die dann komischerweise durch einen angeblichen Herzinfarkt sterben. Er ordnet dann eine Obduktion an. Und im Magen von Anneliese Ohl findet er eben das Parathion. Kurz darauf werden die Leichen von Karl Lehmann und von Albert examiniert und obduziert. Auch da finden sich immer noch Spuren von dem Gift. 3 Tote, vermutlich eine Täterin. Und alle haben ihr vertraut. Am 28. Februar 1954 klopfen dann die Polizisten an die Tür von Christa Lehmann. Christa trägt ein helles Kleid, das Haar ist ordentlich frisiert. Sie lächelt freundlich, als hätte sie auf die Polizei gewartet. Und dann wird sie festgenommen, abgeführt. Dass eine Frau die Täterin sein kann, das konnte man sich bis dato eigentlich so nicht vorstellen. Was denkst du?
Es fällt ihnen wahrscheinlich sehr schwer, sich das vorzustellen.
Ja, ich meine, Frauen sind ja nun mal auch nicht die wirklich großen Mörderinnen, auch heutzutage. Und ich glaube, damals hat man es den Frauen eigentlich nicht zugetraut. Aber wenn Frauen gemordet haben, dann war es auf jeden Fall Gift. Wir befinden uns jetzt im Landgericht Mainz, 1954. Die Zuschauer drängen sich, Zeitungentitel, 3 Tote, ein Lächeln. Christa sitzt rückfröhlich, manchmal fast zu freundlich, im Gerichtssaal. Der Staatsanwalt nennt sie eine Frau mit dem Gift der Gleichgültigkeit. So nennt er sie. Aber was sagt sie denn selbst? Laut Protokoll sagt sie in dem Prozess an dem Tag aus: Ich wollte eigentlich nur wissen, wie es wirkt, wissen Sie? Mein Leben, das war so öde. Mein Mann, ein völliger Tyrann, hat mich eingesperrt in meiner eigenen Haut. Entweder schlief er oder er trank und jedes Mal war er gewalttätig. Die sprach auch davon, dass er sie vergewaltigt habe. Mehrfach. Aber 54 Vergewaltigung in der Ehe war, glaube ich, zu der
Zeit sehr strafbar. Es gab diese eheliche Pflicht, die Frau war zur Verfügungstellung von sexuellen Dienstleistungen gesetzlich verpflichtet.
Ja, also so wirklich, vielleicht konnte man dann sagen, ja, sie wurde ein bisschen grob behandelt, aber eine richtige Straftat lag dann zu der Zeit nicht vor. Und man sagt ja eigentlich auch nicht aus Versehen, ja, sorry, ich wollte eigentlich nur gucken, ob es funktioniert. Das war schon irgendwie ein bisschen seltsam. Die betreuenden oder begleitenden Psychiater bezeichnen sie aber als sehr intelligent, aber sehr gefühlskalt und kontrolliert. Keine Wut, keine Not, keine Gier, nur das merkwürdige Bedürfnis, Macht zu besitzen. So glauben die Anwesenden eigentlich nicht wirklich, dass sie sehr unter ihrem Mann gelitten hat, sondern einfach nur, dass es ihr eigentlich gar nicht gepasst hat, dass er aus dem Krieg zurückkam und dass er quasi so ihre Freizeit eingeschränkt hat. Nach 18 Verhandlungstagen steht es endlich fest, lebenslänglich für Christa Lehmann. Geht Christa Lehmann jetzt hinter Gittern. Im Zuchthaus Butzbach, wo sie dann hinkommt, zeigt sie sich quasi als vorbildliche Inhaftierte. Sie liest lauter Bibeltexte, hilft freiwillig in der Wäscherei auch länger und lässt sich taufen. Ihr neuer Taufname, wie könnte er lauten?
Ich habe keine Ahnung.
Wenn man so sehr christlich ist und Bibeltexte liest, Maria.
Ah, oh.
Also sie bezeichnet sich selber so als die heiligen Übermutter. Das sagt sie auch einigen Gefangenen mit Inhaftierten. Nach 15 Jahren wird sie entlassen, wegen guter Führung. Danach verliert sich allerdings ihre Spur. Man sagt, sie habe später in Süddeutschland gelebt, unauffällig und allein. Ob sie jetzt wieder Kaffee gekocht hat oder Wein gereicht hat, das wissen wir nicht. Aber diesmal hoffentlich ohne Gift. Warum?
Ist sie nochmal rausgekommen?
Also, 54 war der Prozess, 15 Jahre später, das heißt 69, 70. Ja, genau. Ja, das heißt, sie wird heute nicht mehr leben. Aber ob sie noch weitere Taten vollbracht hat, das wissen wir eben nicht. Die Frage ist jetzt, warum tötet jemand, der alles hat, was die Gesellschaft von ihm erwartet? Sie war ja jetzt keine Monsterfrau, sie war freundlich, gepflegt, beliebt. Später hat sie einer Mitgefangenen geschrieben, in ihr wäre immer eine innere Leere gewesen, eine innere Kälte, die nur sie fühlen konnte. Und das hat nur aufgehört, wenn sie die Macht besaß. Das Gift gab ihr Kontrolle über Leben und Tod. Und nur das konnte ihr Loch füllen, ihre innere Leere. Wenn ich das jetzt so höre oder wenn ich das jetzt gelesen habe, ist mein Gedanke direkt gewesen, Narzisstin, So dieses, ich fühle mich nicht genug gesehen, ich fühle mich nicht stark genug und ich leider vom schwachen Geschlecht geboren. Also das war jetzt so mein erster Gedanke. Und das
leider auch gar keinen Gedanken dazu. Also warum sie das machen kann, vielleicht, ja, Macht. Ja, hat sie vielleicht Ohnmacht irgendwann erlebt. Ich meine, die Frauen waren relativ rechtlos, aber sie war ja doch in einer ganz guten Position, wo das vielleicht nicht ganz so ausgeprägt war wie bei anderen Frauen.
Ja, aber anscheinend immer, wenn man ihr so ein bisschen den Rücken gekehrt hat und nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat, dann hat sie ja zugeschlagen. Genau wie bei ihrer Freundin. Und weiß ich nicht, da könnte man jetzt auch hineininterpretieren, hatten die vielleicht auch was miteinander? So dass sie das nicht abhaben konnte, wenn dann der geliebte eine Mensch ihr so den Rücken gekehrt hat, also in ihren Augen. Nach dem Fall reagiert Deutschland allerdings geschockt. Viele Frauen trauten sich nicht mehr, bei der Nachbarin Kaffee zu trinken. E605 wurde streng reglementiert und der Name Gifthexe wurde zum Synonym für ja weibliche Kälte oder für alle Frauen, die sich sehr zurückgezogen haben und nicht direkt warmherzig wirkten. Und das hat halt viele Orte geprägt. Also Frauen haben sich nicht mehr untereinander getroffen, hatten Angst. Das ist schon eigentlich ein bisschen erschreckend.
Ja, vielleicht ist das auch gar nicht genügend in der Öffentlichkeit so aufgearbeitet worden. Also ich bin's ja, die Sensationspresse hat da natürlich einen Riesentram dran gemacht, klar, aber vielleicht wurden da auch sehr wenig Erklärungen abgegeben, warum das so ist. Und vielleicht gibt es ja auch einen Grund aus ihrer Kindheit.
Ich sag mal jetzt, sie ist 23 geboren, hat einen Vater als Mechaniker, der wird wahrscheinlich nicht oft zu Hause gewesen sein.
Naja, es ist ja nun mal der Krieg dazwischen, ne?
Ja.
Also im Krieg ist ja sehr viel passiert. Also da sind ja auch die Vergewaltigungen der Frauen durch die Siegermächte auch ein ganz massives Thema, an dem viele Frauen ja fürchterlich gelitten haben, was auch ein Tabuthema gewesen ist, worüber einfach nicht gesprochen worden ist und was sich dann natürlich so als Hypothek noch irgendwie mitschleppt über die nächsten Generationen.
Aber wie gesagt, sie schien ja dann auch nicht nur ein Problem mit Männern zu haben, auch mit Frauen. Schwierig. Vielleicht war sie auch einfach so ein Produkt ihrer Zeit. Sie wollte was fühlen. Irgendwie so kalt oder so.
Also bei einem Menschen, der nichts fühlt, kann es sich ja auch um eine Depression handeln. Also wenn keine Empfindung hat, kann natürlich auch sein, dass sie eine Depression entwickelt hat. Vielleicht auch, weil alle ihre Lebensträume sozusagen im Nichts zerschmettert sind. Sie war eine hübsche Frau. Vielleicht hat sie gedacht, dass das Leben noch mehr für sie bereithält. Und nun muss sie feststellen, dass das Leben nichts für sie bereithält, außer dass sie halt überlebt hat und irgendwie halt verheiratet ist. Und sonst ist nichts. Von Kindern ist auch nichts bekannt, oder?
Von Kindern ist auch nichts bekannt, beziehungsweise in einigen Quellen habe ich was von einem Sohn gelesen, aber was jetzt mit dem passiert ist, das weiß ich nicht. Hat wohl mit ihrem Ehemann ein Kind bekommen, stand in einer Quelle. Was dann aber weiter passiert ist, das konnte ich nicht herausfinden. Das liegt aber vielleicht auch daran, ja, dass die Quellen so ein bisschen rar gesät und ein bisschen sehr alt waren in dem Fall.
Ja.
Ich habe mich jetzt hier hauptsächlich auf den Spiegel berufen, habe auch noch eine vom SWR eine Doku mir angeguckt dazu. Kann ich euch in den Shownotes gerne verlinken.
Ja, also da hat sie hat ein Kind, okay.
Aber auch wieder. Ob der halt überlebt hat, weiß ich halt auch nicht, was mit dem passiert ist. Das wird nur einmal ganz kurz erwähnt. Ja, und damit wären wir auch schon quasi am Ende unseres heutigen Falls.
Ja, ist eine schwierige Zeit, die Nachkriegsjahre, ne?
Ja, aber auch der Krieg entschuldigt jetzt nicht alles. Also es entschuldigt nicht, dass ich meinen Liebhaber oder meinen Ehemann oder meine beste Freundin einfach so umbringe, weil es mir gerade passt, weil du mir gerade auf den Senkel gegangen bist oder weil ich von dir beim letzten Grillfest nicht eingeladen worden bin.
Das ist schon ein krasser Fall mit ihr. Und ich bin sicher, dass es die damalige Öffentlichkeit bestimmt sehr bewegt hat, weil Frauen als Täter ja nun ganz, ganz selten gewesen sind und weil das auch gar nicht so in das Frauenbild der Zeit passt.
Ja, aber sie war halt auch eine perfekte Schauspielerin, ne? Also sie hat auch immer freundlich gelächelt. Und das zeigt ja auch irgendwie, dass so ein freundliches Lächeln auch mal ja ganz anders gemeint sein kann. Oder halt auch eine Lüge. Weil sie war ja jetzt nicht die nette Nachbarin von nebenan und auch nicht die trauernde Witwe. In Worms sagte man damals, ein Tropfen und alles ist vorbei.
Krass. Aber dass diese Mittel auch so frei verkäuflich waren, ist natürlich auch, ja, und
aber immer heute. Insektenpestizide in Pflanzen- oder Unkrautpestizide, da bist du in den Tante-Emma-Laden von nebenan gegangen und hast die Flasche geholt und gut war. Und hast dann dabei auch noch das Kaffeepulver oder die paar Kaffeebohnen geholt. Das haben ja die meisten damals selbst gemalt. Also da hat aber niemand irgendwie was hinterfragt.
Das ist krass, ne?
Ja.
Wie leicht diese Sachen zugänglich waren und dass sie dann auch so genutzt worden sind.
Ja, und hätte das nicht der ein und derselbe Arzt untersucht, da wäre die dann auch davon gekommen, ne?
Natürlich, und wer weiß, wie viele Frauen damit davon gekommen sind.
Richtig. Ja, ihr Lieben, dann sind wir heute am Ende unseres Falls. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns auf Instagram und abonniert uns bei Spotify.
Genau, ja. Und denkt daran, also sonntags kann man immer schon den allerneuesten Fall bei Radio Hellbach hören.
Richtig.
Ja.
Und ja, nehmt an unseren Abstimmungen teil, was nämlich mich mal interessieren würde. Wie lange hört ihr schon Kohle, Currywurst und Mord? Haben wir jetzt eher hauptsächlich neue Hörer oder gibt es hier auch so ein Oldie-Mordwürstchen, was schon von Anfang an dabei ist? Genau, lass doch einfach.
Haben wir den auch einen Preis?
Ja, wir hatten einen Preis und jetzt zu unserem Halloween-Spezial. Ich habe ja gesagt, das war unsere Halloween-Folge. Gibt es quasi so eine Tasche bzw. einen Sportbeutel mit unserem neuesten Halloween-Logo?
Oh, ja. Ehrlich? Den kenne ich ja noch nicht mal.
Ja, das wirst du noch sehen. Wir werden euch das präsentieren. Das ist nämlich unser Bonbon, was wir euch noch präsentieren werden. Und vielleicht gibt es dann demnächst auch das ein oder andere T-Shirt damit. Da sind wir noch am Überlegen und gucken mal, ob wir noch das ein oder andere Überraschungsdesign für euch haben. Also der beste Spoiler kommt zum Schluss.
Finde ich auch.
Dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Jawohl. Und habt eine schöne Woche, passt gut auf euch auf und vertraut eurer Freundin.
Richtig, obwohl ich gerade eigentlich sagen wollte, trinkt euren Kaffee lieber allein und selbstgebraut.
Das finde ich aber sehr langweilig.
Ja, das stimmt. Oder trinkt euren Likör nicht aus angebrochenen Flaschen. Das könnte man auch sagen. Dann bis zum nächsten
Woche.
Mal.
Eine schöne Zeit. Bis dann.
Dann ist Betty dran und ihr müsst euch gruseln. Bis dahin.